Schön zum zweiten Abend, zweiten Veranstaltung mit Richard Krüger. Als ich vor über 25 Jahren mich für Jesus entschieden habe, da war die Nacht, dass Jesus wiederkommt, die war relativ groß. Und selbst bei uns war es nicht mehr so stark, wie es eigentlich in den 50er, 60er Jahren war. Die Geschwister, die damals gläubig worden sind, die hatten eigentlich damit gerechnet. Man muss auch vorstellen, nach dem, was der Zweite Weltkrieg war, alles zertrümmert und dann und irgendwie ist dann so, nachdem dann im Jahr 2000 kein Computer abgestürzt ist, nichts wirklich, das Millennium auch nicht das Ende der Welt beschert hatte, kam dann irgendwann so eine Sache, naja, Jesus sagte zwar, ich komme bald, aber offensichtlich hat er noch Zeit. Ja, wir wissen nicht den Tag, noch die Stunde. Und es gibt viele Endzeitbücher, die ich auch gelesen habe, die wir alle quasi jetzt neu schreiben müsste und feststellen, das hat sich nicht bewahrheitet, was Autoren darüber geschrieben haben. Drum ist sicher die zuverlässigste Quelle das Wort Gottes selber. Und umso mehr freut es mich, dass wir dich, Richard, heute haben und dir viel Zeit geben, um weiterzumachen im Zacharia-Buch, weil wir da echt sagen können, wir möchten unsere Sinne geschärft bekommen. Wir brauchen keine Endzeitpanik, ganz klar, wir brauchen auch keine Hysterie, aber eine geschärfte Wahrnehmung, um für das, was da kommt und was auch geschieht, um mit dem entsprechend richtig umzugehen. Und somit herzlich willkommen, auch du, Richard, mit einem kleinen Applaus von uns, dass du da bist. Und ich lade dich gleich ein nach vorne, komm und tu deinen Dienst, Gottes Segen.
Der Prophet Zacharia wird nach der babylonischen Gefangenschaft, also am Übergang vom 6. zum 5. Jahrhundert vor Christus, zum Dienst berufen in ganz schwierigen Zeiten. Ein Teil des Volkes, etwa 50.000, sind aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt, finden Jerusalem als Trümmerhaufen vor, den Tempel zerstört und machen sich in diesen schwierigen Zeiten daran, jetzt den Tempel wieder zu bauen. Und etwa 50 Jahre später, unter der Leitung von Nehemia, macht sich das Volk dabei, die Stadt wieder zu bauen. Da ist nicht nur die Not, weil alles zerstört ist. Da ist auch die Schwachheit der eigenen Möglichkeiten. Und da ist eine massive Gegnerschaft rings um dieses kleine Völklein. Und angesichts all dieser entmutigenden Dinge, da sendet Gott Propheten. Zacharia, dem Propheten Haggai und als letzten Maleachi. Sie alle tun einen ermutigenden Dienst, aber nicht in der Weise, wie das unter Menschen üblich ist, Kopf hoch, alter Junge, es wird schon alles gut werden, sondern mit einem großen Realitätsbezug zur Situation äußerlich und innerlich. Und sie tun einen Dienst, indem sie auf den Plan Gottes aufmerksam machen, für die Zukunft und das Ziel, das Gott mit Israel hat. Das Ziel, das Gott auch mit den umliegenden Völkern hat. Und das Ziel, das Gott auch für die gesamte Weltgeschichte hat. Ich habe heute Morgen schon darauf aufmerksam gemacht, dass Israel vor diesem Hintergrund eigentlich ein von Gott herausgenommenes Volk ist, durch das er sich offenbart. Deswegen haben wir auch das Alte Testament für uns als Wort Gottes. Das Alte Testament ist ja eigentlich die Bibel der Juden. aber es ist Teil unserer Gesamtbibel und des Wortes Gottes und wir müssen es richtig verstehen. Damit haben viele Gläubige schon Schwierigkeiten. Manche haben eine ganz einfache Methode, ich nenne sie immer die Aschenputtel-Methode. Eines der Märchen von den Gebrüder Grimm, wo es darum geht, dass ein König eine Braut sucht und alle hübschen Jungfrauen auf seine Burg lädt, um dort eine Auswahl zu treffen. Und da ist ein Mädchen, Aschenputtel genannt, mit einer bösen Stiefmutter, die zwei missratene Töchter hat und die gerne ihre Töchter in Stellung bringen will und damit Aschenputtel ausmanövriert. Ja, du darfst auch kommen, aber zuvor musst du aus der Asche alle Erbsen und Linsen ausgesammelt haben, die sie zuvor hineingeschüttet hatte. Also auf Deutsch, du hast keine Chance, aber nutze sie. Im Märchen helfen dem Aschenputtel aber die Tauben, die auf einem Baum am Grab ihrer Mutter sitzen. Diese Vögel ruft sie zu Hilfe und sie kommen und helfen ihr. Und dabei gurren diese Tauben immer, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und da sie dabei selber satt werden, sind sie eifrig dabei zu sortieren, sind bald fertig. Und Aschenputtel kann auf die Burg und wird letztlich Königin, wie das im Märchen dann so ist. Was mich daran fasziniert, das ist die Aschenputtel-Methode, die viele Gläubige im Umgang mit dem Alten Testament praktizieren. Nämlich alle Verheißungen für uns und alle Flüche für Israel. Wir lachen, aber das ist das Signal der Wiedererkennung unseres eigenen Verhaltens. Man kann es auch die Rosinenpicker-Methode nennen. Wenn meine Mutter einen Rosinentopfkuchen gebacken hatte und ihn zum Aufkühlen umstülpte aus der Form, dann sind wir Kinder immer drumherum geschlichen, wo eine Rosine rausguckte. Und die haben wir dann rausgepult. Und wenn keine mehr zu sehen war, dann haben wir weitere Löcher gebohrt. Und meine Mutter wunderte sich immer, wie die Mäuse da rankommen, bis sie dann eine zweibeinige Maus erwischt hatte. Und da wusste sie Bescheid. So gehen wir mit dem AT um. Ja, es ist Gottes Wort. Aber wir haben alle unsere Lieblingsstellen. Psalm 23, Jesaja 43 und was alles. Oh, toll, prima und so weiter. Nur, das ist nicht statthaft. Denn wenn das eine gilt, gilt auch das andere. Da zögern jetzt manche. Zugleich müssen wir aber erkennen, dass AT ist eigentlich Wort Gottes an Juden. Es ist ihre Bibel. Und wenn von Heiligen im AT die Rede ist, ist nicht von der Gemeinde die Rede. Ist auch nicht von Engeln die Rede, sondern immer von Israel die Rede. Genau genommen ist von der Gemeinde im Alten Testament überhaupt nicht die Rede. Denn Paulus sagt in Epheser 3, das war ein Geheimnis, das den vorigen Generationen und Geschlechtern verborgen war. Jetzt aber ist es offenbar geworden, den Aposteln und Propheten, und ich bin als Haushalter eingesetzt. Wir müssen zunächst wissen, wir haben als Christen des Neuen Testamentes kein Zugriffsrecht aufs Alte Testament, das gehört den Juden. Warum ist es dann in der Bibel? Nun, wir müssen mit dem AT umgehen wie die ersten Christen. Da gab es noch kein NT. Das Neue Testament war erst im Entstehen. Die Jerusalemer Gemeinde, die jüdischen Gemeinden und die ersten Gemeinden, unter denen Paulus arbeitete, die er gegründet hatte, die hatten kein Neues Testament. Das war erst im Entstehen. Die Evangeliumsberichte wurden geschrieben. Die Briefe der Apostel kamen hinzu. und auch die anderen Berichte bis hin zum letzten Buch der Offenbarung des Johannes, die ja Jahrzehnte später geschrieben worden ist. Die ersten Christen haben also aus dem Alten Testament gelesen, gepredigt und ihren Glauben aufgebaut. Ja, aber wie denn? Sie lasen das Alte Testament von Christus her auf Christus hin. Nur die Stellen, die Bezug zu Christus hatten und zum Heil in ihm, die konnten sie auf sich beziehen. Und das gilt auch für uns. Nur die Verheißungen, die im Neuen Testament in Christus und in seinem Gnaden- und Segensbereich erwähnt werden, die gelten uns. Psalm 23 gilt uns nur, weil Jesus in Johannes 10 spricht: Ich bin der gute Hirte. Die Versorgung mit Manna gilt uns nur, weil Jesus was sagt? Ich bin das Brot des Lebens. Das Wasser aus dem Felsen gilt nur uns, weil er was sagt? Ich bin das Wasser des Lebens. Und wenn ihr da mal ein Studium macht, dann merkt ihr, von Christus her auf Christus hin. Jetzt werdet ihr auch verstehen, warum der Hebräerbrief im Neuen Testament enthalten ist. Er ist ein Exempel dafür, wie man mit dem Alten Testament umgeht. Auf Christus hin und von Christus her. Und da führt ja der Schreiber aus. Wir brauchen keinen Priester mehr. Wir haben Christus, den Hohenpriester. Wir brauchen keine Opfer mehr. Er ist das vollkommene Opfer. Wir brauchen keinen Sabbat mehr. Er ist unser Sabbat. Und ich könnte den ganzen Abend Fortsetzung machen mit all den Dingen in Christus. All die Dinge, die nicht in Christus und damit in der Lehre der Apostel ausdrücklich bestätigt werden, auf die haben wir im Alten Testament kein Anrecht. Wir können nicht x-beliebig mit dem AT umgehen. Aber das Alte Testament ist ja das Reden Gottes zu Israel. Und dieses Reden Gottes zu Israel ist ja nicht nur ein Reden über die Erwählung Israels als Volk der Heilsgeschichte, dem Gott sich offenbart, dem Gott sein Gesetz gibt, sondern Gott sagt: Aus eurer Mitte soll der kommen, durch den ich meine Heilsgedanken für die ganze Menschheit vollende. Und das war ja die Blindheit und die Verblendung der Juden, dass sie nicht gesehen haben, dass sich diese Verheißungen in Christus Jesus erfüllen. Und diese Blindheit, diese Bezogenheit auf sich selber, ihre Sonderstellung, die sie ableiteten vor allen anderen. Sie beteten: Ja, wir danken dir, Herr, dass wir keine Heiden sind. Wir danken dir, Herr, so beteten die Pharisäer, dass wir keine Frauen sind. Das war minderwertig. Und wir danken dir, dass wir keine Hunde sind. Das ist eine Hierarchie nach unten. Drückt aber dieses elitäre Denken aus, weil sie nicht verstanden, dass Gottes Berufung für Israel das Heil der Welt zum Ziel hat in Christus Jesus. Und wenn wir dafür einen Blick bekommen, dann können wir das Alte Testament lesen, weil das Alte Testament ist voll vom Reden der Propheten über das Doppelthema, nämlich Israel in seiner Erwählung von Gott her und Christus Jesus, in dem diese Erwählung zum Ziel geführt wird und in dem ein weltweites Heil geschenkt wird. Während im Neuen Testament Christus und seine Gemeinde das Hauptthema ist, ist im Alten Testament das Hauptthema Christus und Israel. Nur der Christusteil ist für die Juden verborgen. Sie warten zwar auf den Messias bis heute, aber dieses Verborgensein des Christus erklärt auch, den so tragischen Verlauf der Geschichte Israels und der Juden bis heute. Denn die Frage ist ja, wenn Israel das erwählte Volk Gottes ist, dem all die Verheißungen gelten, ich werde euch sammeln, ich werde euch gegen alle Feinde helfen, ihr werdet das Land in vollen Grenzen bekommen und all die Verheißungen großartig und größer, wie sich das jeder vorstellen kann. Warum ist so viel von dem Gegenteil eingetreten? Warum all die Flüche, warum all die Leidenszeiten, warum das ständig wieder besiegt werden durch die Feinde, warum das geführt werden in die assyrische Gefangenschaft, zunächst Nordreich Israel, warum das geführt werden in die babylonische Gefangenschaft, warum das zerstreut werden Israel unter alle Nationen für nahezu 2000 Jahre? Warum heute Israel in der Sammelphase trotz 6, 7 Kriegen immer noch bedroht ist? Warum sind die prophetischen Perspektiven für Israels Zukunft so äußerst schwer? Warum das Reden darüber, dass eine Zeit kommen wird, die schlimmer sein wird, als je eine Zeit vorher war und je eine Zeit danach sein wird? Warum das Reden, dass alle Nationen gegen Jerusalem, gegen Israel versammelt werden? Warum das Reden der Propheten über all diese Dinge? Manche Texte, da stockt einem das Herz. Eure Leiber werden zum Dünger des Ackers werden, prophezeit Jeremia. Eure Kinder wird man an die Felsen werfen, eure Frauen schänden und andere Dinge mehr. So dass selbst Christen fragen, was ist das denn? Gott ist doch ein liebender Vater. Aber wir müssen eines sehen: dieses Geschick Israels erklärt sich aus der Beziehung Christus und Israel oder Israel und der Messias, der verheißen ist. Gott spricht zu Abraham: In dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und man erkennt nicht, dass das nur in Jesus Christus sein wird. Und wenn ihr die ganze Kette der Verheißungen seht, ob es Jakob auf dem Sterbelager ist, über Juda: Aus dir wird der Ruhebringer kommen, der die Völker der Erde zur Ruhe bringen wird. Ob alle weiteren Propheten bis hin zu den Verheißungen Davids: Aus dir wird einer kommen, der wird den Thron ewig haben. Und immer wieder sprechen Propheten von diesen Dingen. Und doch so viel Irrtum, Abweichen, so viel Gericht und so viel auch, ja, Heiligkeit Gottes, die offenbar wird. Wir müssen eines verstehen: wenn Gott Israel heilig nennt, dann heißt das, das Volk ist in jeder Situation für Gott heilig. Wenn sie gut leben und wenn sie völlig abweichen, sie sind heilig. Weil heilig im ursprünglichen Sinn kein Qualitätsausdruck ist, sondern ein Eigentumsvermerk. Heilig heißt für einen besonderen Zweck, einem besonderen Besitzer, zu bestimmten Dingen zugeeignet. Ihr sollt mein heiliges Volk sein für Gott. Und schaut, aus dieser Spannung zwischen diesen beiden Elementen, wo doch die Propheten so klar reden, der Messias kommt. Und da hat Israel drauf gewartet. Aber nun kommt die Schwierigkeit: die Propheten reden auch. der Messias wird leiden. Psalm 22, David, 1000 Jahre vor Christus, hat man den Eindruck, als würde er unter dem Kreuz stehen und das Sterben Jesu miterleben. Jesaja 53, im 9. Jahrhundert vor Christus, wo er den Knecht Gottes schildert, das zur Schlachtbank geführte Opferlamm, um unsretwillen. Und immer wieder der Hinweis, mein Knecht wird leiden. Das hat die Juden verwirrt, sodass sie zeitweise von einem herrschenden Messias sprachen und einem zweiten, einem leidenden Messias. Und als Jesus kam und Wunder tat und Brot vermehrte für die Hungernden, da waren sie bereit, ihn wozu zu erheben? Zum König. Jesus hätte ja nur noch die Römer raustreiben müssen, dann wäre er uneingeschränkt der neue König David gewesen. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu herrschen. Ich bin gekommen, um mein Leben zur Bezahlung zu geben für Schuld und Sünde. Und das war der Punkt, den sie absolut nicht verstanden und nicht verstehen wollten, vor allen Dingen in der Leiterschaft. So, und nun möchte ich zu dem Zentralpunkt kommen, der uns jetzt ins 13. Kapitel hineinführt. Gott misst hier der Leiterschaft des Volkes Israel eine besondere Verantwortung bei. Und er nennt hier zwei Gruppen, die ganz entscheidende Gruppen sind. In Israel haben wir ja verschiedene Leitungsmerkmale, ob es dann Propheten sind, ob es Priester sind, Richter, Könige. Aber die beiden Zentralmerkmale von Leiterschaft im Alten Testament sind eigentlich Hirten und Propheten. Es ist gut, darüber nachzudenken, dass das Königtum aus göttlicher Sicht aus dem Hirtentum erwachsen ist. Und ein kleiner Nebengedanke: Das höchste Dienstamt im Neuen Testament ist darum Hirte sein. Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer sind alles nur Bereiche des Hirtenseins. Sobald diese Dienste und Ämter in Königsbereiche abirren, führt es zu großen Problemen. Und das sehen wir schon im Alten Testament. Und darum warnt Gott zu allen Zeiten, dass die Hirten ihr Hirtenamt wahrnehmen und nicht das Hirtenamt wahrnehmen, um Gewinn, Ansehen davon zu tragen. Darum sendet Gott Propheten, die reden, aber Gott warnt, dass Propheten nicht im eigenen Namen sprechen. Das hat Israel immer wieder erlebt und hat sich irreführen lassen. Zu einem Höhepunkt der Auseinandersetzung kommt es zur Zeit Jesu, als er kommt. Jesus tritt auf und sagt, ich bin der gute Hirte. Damit ist eigentlich der Sammelbegriff der messianischen Verheißung von Gott her Hirte sein. Da haben wir gar keinen Draht mehr zu heute im 21. Jahrhundert. Wir kennen Parkplätze und Parkplatzwächter und heute Automaten. Mehr nicht. Aber was Hirte mit dieser Fürsorge, mit all dem ist, das erahnen wir nur. Vor Jahren war ich mit dem Fahrrad unterwegs und da gab es ein herrliches Bild. Nicht weit von Erzhausen ist ein größerer Wiesenstreifen, der zieht sich durch Waldungen hin. Und ein Wanderschäfer war unterwegs mit einer großen Herde, mit einigen Hunden. Und da stand er auf seinen Hirtenstab gestützt, die Schafherde dort, die Hunde, die Herde umkreisten. Und das Auffällige war, alle Autofahrer fuhren langsamer. Die Radfahrer stiegen ab und die Fußgänger standen nachdenklich da. Und ich habe jemand gefragt, was fasziniert Sie denn so an diesem Bild? Da sagte mir jemand, ach wissen Sie, das strahlt etwas aus, was man eigentlich nicht mit Worten wiedergeben kann. Etwas, was wir gar nicht mehr kennen. Und ich hörte so richtig raus, dieses, man muss doch irgendwo hingehören und einen Hirten haben. Wir haben das nicht im Bewusstsein, aber im Unterbewusstsein. Den Juden war das viel näher. Und als Jesus kam und sagt, ich bin der gute Hirte, da ging es nicht jubelnd durch ihre Reihen, er ist da, sondern da hörte man nur, ich bin Yahweh. Da behauptet einer, Gott zu sein. Das war das Ärgernis. Jedes Mal, wenn Jesus sagt, ich bin, dann sind alle fromm auf die Palme gegangen. Im Missverständnis dessen, wer er ist. Und so sagt Jesus Folgendes. Ich bin in meines Vaters Namen gekommen, sagt er in Johannes 5, Vers 43. Und ihr nehmt mich nicht an. So ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr annehmen. Bitte beachtet den Text. Jesus stellt seine Person als der von Gott Gesandte eine andere Person entgegen, die in eigenem Namen auf eigene Rechnung kommen wird. Und Jesus sagt, den jüdischen Führern, dem Volk, den werdet ihr annehmen. Und schaut, dieser Konflikt geht durch die ganze Geschichte Israels und findet seinen Höhepunkt am Ende der Zeit im Tag des Herrn, über den Sacharja spricht. Mose spricht im 5. Buch Mose, Kapitel 18, einen Propheten wie mich wird der Herr senden. Und Gott selber spricht, und diesem Propheten sollt ihr hören. Und als Jesus auftrat, da fragten einige im Volk, ist er etwa der Prophet? Ist das etwa der, der wirklich das Reden Gottes ist? Ja, er ist es, aber die Leiterschaft lehnte es ab und das Volk hatte keinen Zugang. Jesus wird abgelehnt in seiner Messias-Sendung als Hirte, in seiner Sendung als Prophet und Wort Gottes. Und Jesus sagt, wo das geschieht, da entsteht ein Vakuum. Und ein Vakuum, das lernen wir in der Physik, das muss künstlich aufrechterhalten werden mit größtem technischem Aufwand, sonst ist es nicht möglich. Das gilt auch im Geistlichen. Da dringen andere Dinge ein. Und seit der Verwerfung Jesu Christi, als das Volk rief, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, hat sich das in aller Dramatik in der Geschichte erfüllt. Kein Volk hat eine solche Leidensgeschichte durchlebt wie Israel und ist dabei nicht untergegangen. Wer das einmal studiert, die Fluchtwege der Juden, im ganzen Römischen Reich schon, lebten 2/3 außerhalb des Landes. Die 10 Stämme waren fast ein Jahrtausend vor Christus zerstreut in Assyrien, in anderen Gebieten. Und als dann Jerusalem unter Titus 70 nach Christus zerstört wurde, als 132 unter Kaiser Hadrian nach dem Aufstand von Bar Kochba die Juden niedergeworfen wurden und ihnen bei Todesstrafe verboten wurde, Jerusalem und diese Gebiete zu betreten, traten ihre Leidens- und Fluchtgeschichte unter die Nationen an. Die sephardischen Juden im Osten, im Mittelmeerraum, die askenasischen Juden im europäischen Raum bildeten fortan zwei Kulturgruppen. Aber überall gab es Verfolgung, überall gab es Druck, überall gab es bis in die jüngste Zeit, bis in die Gegenwart und in der Zukunft verstärkt, die Erfüllung all dieser Verheißungen. Mose ließ auf dem Berge Ebal und auf dem Gebirge Gerazim, dem Berg Gerazim, Fluch und Segen verkünden, so ihr meinem Wort folgt. Und dann werden die Segnungen aufgezählt. So ihr meinem Wort nicht verfolgt. Und dann werden all die Gerichte aufgezählt. Und die haben sich bis heute erfüllt und die Ausstehenden werden sich noch erfüllen. Es ist also schon richtig, die Gerichte Israel zuzurechnen. Nur, wir müssen dann auch alle Segnungen Israel zurechnen. Aber wir müssen dabei wissen, diese Segnungen werden Israel erst zuteil kommen, wenn sie den Messias wiedererkannt haben. Wenn sie aus dem Irrtum, aus dem Blindsein, aus dem Verhärtetsein herausgeholt werden. Und so, wenn ihr Kapitel 13 gelesen habt, seht ihr, warnt dieses Kapitel und macht aufmerksam, dass am Ende der Zeit, wenn Christus wiederkommt, wenn Christus sich ihnen offenbart, wenn die Decke vor ihren Augen weggenommen wird und wenn dann, wie Paulus in Römer 11 sagt, ganz Israel errettet wird, dann wird auch jene tragische Geschichte der falschen Hirten und falschen Propheten zu Ende sein. Fachgelehrte haben ermittelt, dass Israel in seiner Geschichte bis heute etwa 40, man weiß nicht so genau, falsche Messiasse in ihren Reihen anerkannt hat. Beginnend zu der Zeit unmittelbar nach Jesus, im zweiten Jahrhundert Bar Kochba und durch alle Jahrhunderte bis in unser Jahrhundert. Rabbi Schneerson, der vor einigen Jahren in New York starb, wird von all seinen Anhängern, wurde als Messias verehrt und immer noch rechnet der Kern dieser Gruppe damit, dass er auferstehen wird und als Messias die Herrschaft antreten wird. Israel hat eine unheilvolle Kette falscher Messiasse durchlebt, weil sie den wahren abgelehnt haben. Und Israel hat in seiner Geschichte eine höchst unheilvolle Kette falscher Propheten erlebt, die Israel bis heute und über Israel hinaus die ganze Menschheit mit in die Entwicklung hineingezogen haben, die manche nicht sehen. Aber ich bitte doch einmal anzuschauen, welches Volk hat die überdurchschnittlich große Zahl an Nobelpreisträgern hervorgebracht? Ohne Zweifel Israel. In einem Prozentsatz wie kein anderes Volk. Aber ich frage euch, welches Volk hat auch solche Irrlehrer hervorgebracht? Freud mit seiner Psychoanalyse und den ganzen Abgründen dessen, was Menschsein sein soll. Marx, der das Kommunistische Manifest geschrieben hat. Beides Juden, und ich könnte jetzt eine ganze Reihe weiterer anführen, bis heute sind führende Wissenschaftler, Philosophen und andere sind jüdischen Ursprung, die das Denken in einer Weise beeinflussen und damit von Gott wegführen. Und nun sagt dieses 13. Kapitel, wenn ihr es aufmerksam gelesen habt, wenn dann Christus sich offenbart hat, wenn sie den erkannt haben, in den sie gestochen haben, wenn die Blindheit zu Ende ist, wenn all das zusammenbricht in ihnen und sie in echter Buße
überführt sein werden. Dann wird auch der ganze Götzendienst vorbei sein. Wir meinen Götzendienst, das wäre irgendein Anbeten von Steinfiguren, Holzskulpturen und irgendwelche obskuren Kulte. Nein, Götzendienst ist all das, was an die Stelle des lebendigen Gottes tritt und ist eine allgemeine religiöse Erscheinung. Religion ist Feindschaft gegen Gott. Das ist vielen nicht bewusst. Religion ist Feindschaft gegen Gott. Denn Religion, vom lateinischen religere, das, was sich zu tun gehört, was die Regel ist, ist menschengemacht, sind unsere Gedanken, sind unsere Bemühungen, sind unsere Taten, ist unser Leben. Und das, was wir denken, reden und tun, damit können wir nicht zu Gott kommen. Es ist unmöglich. Als Kinder haben wir ein interessantes und gefährliches Spiel gespielt. Wir haben eine Leiter, die sonst zum Obstpflücken benutzt wurde. Eine einschenklige, also keine Trittleiter mit zwei Schenkeln. Die haben wir auf eine große Rasenfläche gestellt. Zwei und drei, vier Jungs haben die festgehalten. Und der eine, der der Proband war, der musste dann auf Kommando, wenn wir die Leiter losließen, an der freistehenden Leiter versuchen, so viele Sprossen wie möglich hochzuklettern. Das war gefährlich, denn nach zwei, drei, vier, bestenfalls fünf Sprossen, da neigte sich die Leiter in die eine oder die andere Richtung. Da kam es darauf an, dass man schnelle Beine hatte, sonst würde man von der Leiter in Mitleidenschaft gezogen. Das ist Religion. Wir versuchen mit einer freistehenden Leiter, die nirgendwo einen Haltepunkt hat, versuchen wir in den Himmel zu steigen. Und darum werden so viele Menschen von Religion erschlagen. Religion ist niemals der Weg, zu Gott zu kommen. Und weil wir nicht zu Gott kommen konnten, kam Gott zu uns. In Jesus kam er. Und darum ist der größte Gegensatz Religion und Evangelium. Alles, was nicht mit Jesus Christus im Mittelpunkt stehend Evangelium ist, ist Religion und damit gottesfeindlich, damit Gott ablehnend, damit die eigene Gerechtigkeit hervorbringen. Und schaut, das ist auch, was Israel blieb, als Israel Jesus ablehnte. Das Judentum, ich habe das bereits ausgeführt, ist, weil sie Jesus ablehnten und der Tempel zerstört wurde, ist eigentlich nur eine moralisch, ethisch, humanistische Religion ohne Antwort auf Schuld und Sünde. Es gibt keinen Tempel mehr. Es gibt keinen Altar mehr, wo Schuld und Sündopfer von Priestern dargebracht werden. Dem Judentum bleibt nur das Bemühen, die Erfüllung des Gesetzes. Aber auch der religiöseste Mensch kommt nicht zu Gott. Und aus diesem ganzen Bemühen ergibt sich jetzt auch der Blick auf Israel. Könnt ihr euch das erschrecken, ausmalen, das dann zu einer so gründlichen Buße führt, wenn sie den erkennen, der gekreuzigt worden ist im Namen Gottes, dass der der Gottgesandte ist. Und wir haben heute Morgen gehört, ein Geist der Buße und der Gnade wird ausgegossen sein. Und Gnade ist etwas Unverdientes. Von Gott her eine Erneuerung. Und darum heißt es, damit wird aller Götzendienst, das heißt alles, was an die Stelle Gottes gesetzt, wird beendet. Und merkt ihr, jetzt auf einmal bekommen wir auch einen Zugang zu diesen Grundwahrheiten, die Israel geoffenbart sind. Auch wir sind ganz normale religiöse Menschen. Und man muss sich von seiner Religion gründlich bekehren. Religion ist die größte Sünde unseres Lebens, weil nämlich wir meinen, wir packen das. Ein offensichtlicher Sünder bekehrt sich viel eher wie ein Frommer, weil der Fromme ja seine Religion hat. Und damit aber vor einer undurchdringlichen und unübersteigbaren Mauer vor Gott steht. Religion ist Götzendienst. Da brauchen wir nicht den Kopf über Hindus, Buddhisten und über irgendwelche Schamanen und Naturreligionen schütteln. Wir müssen den Kopf genauso schütteln über den Gottesdienst, im Götzendienst im christlichen Abendland. Weitgehend ist es nicht mehr. Und da heißt es hier, dann, wenn sie ihn erkennen, dann wird das alles zu Ende sein. Auch wenn wir Jesus erkennen, dann ist Schluss mit aller Religiosität. Dann ist Schluss mit aller eigenen Rechtfertigkeit. Dann ist Schluss mit all der Ich-Bezogenheit. Dann ist Schluss mit all dem, was wir noch sind. Einige schauen mich so ein bisschen fragend an. Aber es ist so. Mir hat ein alter Pastor gesagt, als ich junger Pastor war, Richard, du musst deinen Leuten alle 3 Jahre neu die Gnade erklären. In der Zeit wächst nämlich das fromme, selbstgerechte Holz nach. Ja, es ist so. Ein Frischbekehrter, der weiß, was Gnade ist. Wenn wir 3 Jahre später noch dabei sind, wenn uns schon keiner lobt, dann machen wir es selber. Und der liebe Gott kann doch froh sein, dass er uns hat, wenn die mal alle so wären wie ich. Merkt ihr? Da ist die Religion schon wieder durch die Hintertür reingekommen. Da stehen wir nicht mehr allein auf dem Boden der Gnade. Und nur das Jesus-Erkennen führt uns aus allem Götzendienst heraus, dass sich da einnistet, wo Gott so einen Platz haben wird. Und der Prophet Zacharia, er blickt voraus in die Zukunft und sieht diesen Tag des Herrn am Ende der Zeit. Denn zum Tag des Herrn gehören all die Gerichte, gehören all die furchtbaren Dinge, die geschehen. Aber zum Tag des Herrn gehört auch das Offenbarwerden Jesu Christi. Und zum Tag des Herrn gehört das Erneuertwerden der Menschen, die Jesus sehen. Und so spricht er davon, all diese Dinge werden dann beendigt sein. Und das Interessante, dann wird auch aller selbstgewählter Prophetendienst zu Ende sein. Weil Gott Propheten eingesetzt hat, um sein Wort zu geben, setzt auch der Feind seine Propheten ein. Und das sind nicht nur Spiritisten, das sind nicht nur Okkultisten, sondern das sind alle die, die selber auch mal was sein wollen. Die meisten falschen Propheten reden im eigenen Namen. Das war schon zur Zeit Israels so und das ist auch bis heute so. Und deswegen warnt Jesus so eindrücklich die Gemeinde, dass auch in unserer Mitte falsche Propheten aufstehen werden. Israel hat sie zur Genüge erlebt. Und hier heißt es von der Zacharia, wenn sie den wahren Propheten erkennen, werden sie erkennen, dass all die anderen in ihrem Dienst nur Irreleitende waren. Nun, das Neue Testament kennt den Prophetendienst, aber der Prophetendienst ist ein Dienst, der nah am Herzen Gottes sein muss und nah am Leben der Menschen. Er ist kein Dienst, der der Selbstbestätigung dient. Es ist kein Dienst für Leute, die auch mal wichtig genommen werden wollen. Und es ist auch kein Dienst, den wir missbrauchen. Das fängt schon beim Betigen an. Kennt ihr Betigen? Das ist eine abgewandelte Form von Beten. Beten richtet sich eigentlich an Gott. aber Betigen ist das laute Sagen, was alle anderen hören sollen. Herr, du weißt, im Grunde genommen meinen wir aber alle anderen, die zuhören sollen. Und dann beten wir all das, was alle schon mal wissen müssen. Machen das nur die anderen? Nein, auch wir. Auch wir sind Menschen. Auch wir unterliegen dieser Gefahr. Und deswegen geht es zu wachen. Denn wenn wir den Anfängen nicht wehren, mischt sich auch ins geistliche Leben, mischen sich diese Dinge ein. Und deswegen sagt die Bibel, die Prophetie verachtet nicht, aber prüfet alles und das Gute behaltet. Also im Dienst der Prophetie im Neuen Testament, da wirkt Gott, aber da wirkt auch was? Der Mensch. Und deswegen soll alles geprüft werden und das Gute behalten werden. Lest im Alten Testament und ihr seht, wie die wahren Propheten Gottes immer wieder im Konflikt mit welcher Gruppe waren? Mit der oft großen Summe der falschen Propheten. Siehe Elia und die falschen Propheten vom Baal her. Die redeten ja auch im Namen Gottes. Baal war für sie nur eine andere Form von Gottes Namen. Das war nicht alles so rabenschwarzer Okkultismus. Und Elia sagt, entweder oder. Und deswegen sagt das Alte Testament sehr klar, wer sich anmaßt, im Namen Gottes zu reden, der muss sich auch dem Gericht Gottes stellen. Und so heißt es hier, so wird auch, wenn Christus offenbar wird, wird auch der Dienst der falschen Propheten zu Ende sein. Gleichzeitig wird gewarnt vor falschen Hirten. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, könnt ihr ja morgen oder die nächsten Tage mal die Kapitel davor lesen, von Kapitel 9 und 10. Da geht es um die Hirten, die falschen Hirten, die nur die eigenen Interessen sehen, die nur sich selber im Mittelpunkt sehen und das alles im Namen Gottes. Jesus aber kommt und spricht, ich bin der gute Hirte. Wisst ihr, was da mitklingt? Alle anderen, die vorgeben, Hirten zu sein, die hüten die Herde nicht. Jesus ruft die Mühseligen und Beladenen zu sich. Was waren das für Menschen? Die sich mühten, selig zu werden, die schwer beladen waren mit allen Forderungen des Gesetzes. Und je mehr Gesetze, desto heiliger. Kommt uns irgendwie alles bekannt vor, oder nicht? Und Jesus sagt, er sah die Menschen wie eine Herde ohne Hirten, unversorgt, hungernd und leidend. So geht Israel einen Weg unter vielfacher falscher Hirtenschaft. Und es ist eine ganz große Tragik, dass sich am Ende der Zeit was erfüllen wird. Dass im Antichristen eine Person auftritt, den Israel als Messias akzeptieren wird. Ich bin in meines Vaters Namen gekommen. Ihr habt mich nicht aufgenommen. So ein anderer kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Man mag sich fragen, wie ist so etwas möglich? Israel hat heute zwei große Grundprobleme, ein politisches und ein geistliches. Das politische ist, dass die Unterstützung schwindet und die Gegnerschaft sich mehrt. Israel ist in seiner Politik und Außenpolitik auf Verbündete ausgerichtet. Und Israel ist bereit, auch fragwürdige Kompromisse einzugehen, wenn politischer Nutzen dabei herauskommt. Aber Israel steht auch vor einem weiteren moralischen Problem, und das ist das keine Antwort auf Schuld und Sünde. Darum wächst der Wunsch unter dem einen Drittel fundamentalistisch gläubiger Juden, dass der Tempel wieder gebaut wird. Wenn man heute die Rabbinen fragt, wird der Tempel wieder gebaut werden, dann sagen sie ja. Wann wird das geschehen? Wenn der Messias kommt. Warum? Der Messias wird genau sagen, wo, und der Messias wird es ermitteln, wie. Und so trifft man Vorbereitung. In Israel haben orthodoxe Juden bereits die Modelle für alle Dinge, die für den Tempelgottesdienst nötig sind, vorbereitet. Das Modell des Brandopferaltars ist da, das Modell der Priesterkleidung, das Modell all der Geräte, die gebraucht werden, sind da. Israelische Viehzüchter sind dabei, mit großer Sorgfalt ein Rind zu züchten, das eine totale rote Fellfarbe hat, ohne ein einziges Haar mit Fehlfarbe und ohne eine einzige Missbildung. Warum? Weil die Asche der roten Kuh nach aaronitischem Gesetz nötig ist, um den Priester bei seiner Einsetzung zum Dienst zu reinigen. Und sie sagen, wenn dann der Tempel gebaut wird, wenn dann der Altar hergerichtet ist, dann müssen die Priester ja geweiht werden. Die Priester, Familien kennt man. Alle, die den Namen Kohen tragen, und das ist eine nicht unerhebliche Zahl Juden, stammen alle aus dem levitischen Priestergeschlecht. Die werden sorgfältig aufgeführt. Es ist auch die Familie des hohen Priesters bekannt, das ist nicht das Problem. Aber wenn es dann soweit sein sollte, dann muss es ja ein Reinigungsopfer, eine Weihehandlung geben. So rechnet man damit, der Tempel wird wieder gebaut. Nur, das Problem heute ist, dass der Ort des Tempels ja besetzt ist. Nicht nur, dass Titus den Tempel zerstört hat, nicht nur, dass Hadrian einen Schuttabladeplatz draus gemacht hat, nicht nur, dass byzantinische und spätere byzantinische römische Kaiser dort verschiedene Bauten errichtet haben. Es war der Islam, der an der Stätte des Allerheiligsten den Felsendom gebaut hat. Heute in der neuen Luftbildvermessung und Bodenradaruntersuchung hat man zweifelsfrei feststellen können, dieser Stein, der inmitten des Felsendoms ist, seltsam bearbeitet aus der Zeit der Kreuzritter, ist die Fläche, wo das Allerheiligste war. Man kann die Grundmauern des Tempels noch genau rekonstruieren. Wenn man die jüdischen Rabbinen fragt, wird der Tempel gebaut werden? Ja. Wie wird das möglich sein? Er wird es machen. Und nun stoßen wir auf etwas, was jetzt zeigt, wie hier in der geistlichen Welt, der religiösen Welt, der Bemühung von Menschen um diese Dinge, wie hier eine größere Gemeinsamkeit da ist, als viele wissen. Wir fragen uns, wie kann denn einer auftreten, der von Israel als Messias anerkannt wird? Er wird zwei Dinge erfüllen. Er wird Israel in bedrängten Zeiten helfen. Daniel 9 sagt, er wird einen Bund mit Israel machen. Für eine Woche lang, 7 Jahre. Und er wird den Tempel wieder bauen. Beide Dinge wird er erfüllen. Und Israel wird ihn was feiern? Das ist er. Hilfe und Frieden und Tempel und Gottesdienst sind wiederhergestellt. Jetzt mögen wir fragen, wird denn das möglich sein? Die Moslems haben noch den Platz belegt. Im südlichen Teil steht die Al-Aqsa-Moschee. Sollte da ein Stein herausgebrochen werden, ist unzweifelhaft noch am selben Tag die gesamte muslimische Welt mit über 1 Milliarde Anhängern im Heiligen Krieg gegen Israel. Wie kann das möglich sein? Wir übersehen eines, auch die Moslems warten auf einen Messias. Die Moslems warten auf das Offenbarwerden des Mahdi, so in ihrer mündlichen Überlieferung, in der Hadith, also nicht im Koran. Und die mündliche Überlieferung zeigt uns, dass der 12. nach Mohammed, ein junger Mann, von seinen Feinden verfolgt in eine Höhle floh, und ehe man ihn greifen und töten konnte, entwich er durch die Felswand in die Verborgenheit, und in der Hadith wird heute immer stärker verkündigt. Am Ende der Zeit, in den größten Turbulenzen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Islam, wird er kommen und auftreten. Der Islam wartet auf einen Messias. Der Hinduismus wartet in der 10. Inkarnation Vishnus auf den Reiter auf dem weißen Pferd. Wer die Offenbarung gelesen hat, der weiß, das ist das Bild, wie Jesus Christus in Kapitel 19 wiederkommt, um sein Reich anzutreten. Aber interessanterweise zeigt uns die Offenbarung 6, Vers 1 auch, unter genau diesem Bild tritt wer auf? Der Antichrist. Auch er wird mit den Christusmerkmalen und mit diesem Herrschaftszeichen auftreten. Interessant ist, dass alle esoterischen Religionen die große Idee haben, am Ende der Zeit werden die großen Lehrer aus der Verborgenheit zu den Menschen kommen, um sie zur Gottgleichheit zu führen. Als ich vor einigen Jahren meine Tageszeitung aufschlug, und ich habe euch verraten, dass ich nicht die Bildzeitung lese, die Buchstaben sind mir zu groß und die Bilder zu störend und der Inhalt zu dürftig, und selbst das Datum stimmt am nächsten Tag schon nicht mehr, sondern mir geht es um Fakten. Und so lese ich eine anspruchsvolle Tageszeitung. Das sind zwar lange Artikel mit wenig Bildern, aber dafür viel Fakten. Und so war ich überrascht, als ich die Zeitung aufschlug und eine ganzseitige Anzeige vorfand. Ganzseitig kostet heute 50.000, 60.000 Euro. Und in der Mitte der Anzeige standen nur 2 kurze Zeilen. Der Matreya ist mitten unter uns, Punkt. Er wird in Kürze offenbar werden, Punkt. Ich schaute nach unten, irgendwo in der Ecke muss ja was Kleingedrucktes stehen. Wer das da hineingesetzt hat, nichts weiter. Trotzdem klingelten bei mir gleich alle Glocken. Aus dem religionskundlichen Unterricht wusste ich, das ist das Schlüsselwort für den großen Lehrer am Ende der Zeiten, der kommen wird, um die Menschheit in die Vergottung hineinzuführen. Wir haben permanent, nicht nur in Israel, nicht nur im Islam, nicht nur in den verschiedenen Religionen, wir haben insgesamt in der Menschheit mehr und mehr angesichts des Chaos, des Ansehensverlusts der Politiker, die ja mittlerweile ganz knapp oberhalb der Prostituierten in der Rangliste stehen. Ja, das ist so. Haben wir eine ganz große, unausgesprochene Sehnsucht, die nicht nur am Stammtisch ausgesprochen ist. Es müsste doch wieder mal einer kommen. Und der kommt. Der kommt. Da reift etwas heran, Und da wird alle Aufklärung, alle Intelligenz und Universitätsbildung gar nichts daran ändern. Wir haben ein warnendes Beispiel in unserer Geschichte unseres Volkes mit dem Aufstieg Adolf Hitlers. Kann mir jemand erklären, wie ein solcher Anstreicher, wie ein solcher abgebrochener Kunststudent, wie ein solcher Demagoge Reichskanzler werden konnte? Und nicht durch einen Staatsstreich, Adolf Hitler ist gewählt worden. Adolf Hitler ist vom Reichspräsident Hindenburg ernannt worden. Und in der folgenden Zustimmungswahl haben 85% der Deutschen Hitler zugestimmt. Im Land der Dichter und Denker. Kann mir das jemand erklären? Da werden Tausende von Büchern geschrieben. Die Leute, die verbiegen sich die Finger und die Köpfe. Aber keiner bringt es auf den Punkt, was hier eigentlich war. Selbst die Christen nicht. Reichsbischof Müller hat zu Pfingsten 1933 von allen Kanzeln der evangelischen Kirche in Deutschland verlesen lassen. Jetzt hört gut zu. In der Gestalt unseres geliebten Führers Adolf Hitler hat Deutschland sein neues Pfingsten erlebt. Wird euch langsam etwas klar? Ich habe mich als junger Mann mit diesen Dingen auseinandergesetzt, weil es hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Der ganze Schrecken, der sich mir auftat, und wenn ich fragte, keiner war dabei, keiner wusste was, und trotzdem ist alles passiert. Wir Deutschen sind Weltmeister im Verdrängen und Lügen, was die Geschichte anbetrifft. Und da hat mir jemand geholfen. Und er sagt, Richard, du wirst das durchlesen, du wirst das durch Anschauen von Filmen und Tonaufnahmen nicht lösen können. Du hast den Geist der Verführung nicht miterlebt, der da war. Hitler sprach vom Herrgott, von der Führung. Endlich war wieder Ordnung. Das ist der heiligste Begriff für Deutsche, Ordnung. Die Arbeitslosen weg, Autobahnen gebaut, all diese Dinge. Merkt ihr, all diese typischen eigenständigen Leistungen wurden bedient. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und das wird sich wiederholen in einem viel größeren Maße. Denn hier wird der Antihirte, so können wir den Antichrist auch nennen, der scheinbare Führer einer ganzen Menschheit, wird zunächst glänzend auftreten. Glaubt doch ja nicht, dass der Teufel so plump agiert, mit Hörnern, Pferdefuß und Schwefelgestank, gehüllt in den rabenschwarzen Mantel des Okkultismus, das ihn jeder riechen und spüren und sehen kann. Nein, Paulus sagt, er verstellt sich zu einem Engel des Lichtes, um die zu verführen, die eben nicht wachsam sind. Die Bibel spricht von der Stunde der Weltversuchung. Da wird einer brillant auftreten als Politiker, vorgeben, die Weltprobleme zu lösen. Und das Knäuel der ungelösten Probleme wird ihm die Massen der Menschen in die Arme treiben. Er wird auftreten als ein brillanter Militär, der all die Kriegsereignisse und Wirren, die heute zunehmen. Wenn der Krieg in Syrien zu Ende ist, könnt ihr sicher sein, dann brennt es an zwei anderen Stellen schon wieder. Er wird es schaffen. Er wird die globale Weltwirtschaft, die heute keiner mehr überblickt. Könnt ihr euch vorstellen, dass heute in einer Sekunde weltweit 50 bis 100 Milliarden Dollar gehandelt werden an den Börsen? In der Sekunde. Und zwar über Hochleistungscomputer, die über gewisse Algorithmen tausendstel Bruchteile von Prozenten zum eigenen Vorteil ausnutzend. Wenn wir glauben, dass uns unsere Regierungen noch regieren, dann täuschen wir uns. Da sind letztlich ganz andere Mächte an den Hebeln. Und diese Person wird diese Dinge in die Hand nehmen, mit dem scheinbaren Vorwand, Gerechtigkeit zu bringen. Und er wird letztlich auch alle Religionen zusammenführen. Spürt ihr, wie der Druck wächst, dass auch gerade im Bereich der Religion man sagt, nun werdet euch doch mal endlich einig. So dieser Ausspruch, es ist doch gleich, ob Christ, Moslem oder Hottentott, wir glauben doch alle an einen Gott. Ja, im Sinne der Religion, ja. Das wird er missbrauchen. Und so, spricht die Bibel davon, wird Israel und werden die Völker der Erde einem falschen Hirten, einem falschen Leiter, einem falschen Führer auf den Leim gehen. Fälschungen geschehen ja nie dadurch, dass etwas völlig anders ist. Fälschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie möglichst nah am Original sind. Und gefälscht werden nur wertvolle Dinge. Habt ihr gehört, dass jemand Bonbonpapier fälscht? Nein, aber Banknoten. Wenn ich euch einen 47-Euro-Schein anbieten würde, dann würdet ihr was merken? Das Falschgeld. Ich sage, wieso? Das Wasserzeichen stimmt, das Hologramm ist klar und deutlich und auch die Folie ist richtig drin. Ach, sagen sie, das macht alles nichts, das Original dazu gibt es nicht. Die Fälschung, die wirklich eine Fälschung ist, ist nah am Original. Habt ihr gehört, dass jemand Kindergartenzeichnungen fälscht? Ich nicht. Aber Rembrandt, Dürer, Van Gogh, Rubens, die alten klassischen Meister, die werden gefälscht. Im Augenblick haben wir einen Riesenskandal in der Kunstwelt. Da sind die ganzen Fachleute an der Nase rumgeführt worden. Hunderte von Fälschungen kursieren, hängen in Universitäten, haben Leute in ihre Banksafes eingeschlossen, weil sie für zig Millionen gekauft haben. Alles Fälschungen. Wenn das schon für diese Dinge gilt, begreifen wir ein Stück weit, welch einer Zeit wir entgegengehen. Israel vorrangig, aber auch alle Völker. Und deswegen sagt Jesus, wachet. Seid innerlich wachsam. Haltet euch an Gott. Lasst euch nicht vom Zeitgeist vereinnahmen, sondern richtet euch auf Jesus aus. Und so spricht Sacharja hier im Blick auf die Zukunft hin. Und er sieht eigenartigerweise immer das erste Kommen Jesu und das zweite Kommen Jesu miteinander. Das nennt man prophetische Perspektive. Meine Frau und ich, wir durften 12 Jahre lang Ferienpastoren am Thunersee in Gunden im Parkhotel sein. Richtig. Was Gediegenes. Und als wir das erste Mal anreisten, so von Bern kommt mit der Autobahn, dann hat man so einen wunderbaren Blick aufs Berner Oberland. Wenn das Wetter klar ist, dann sieht man eigener Mönch und Jungfrau. Und so als Flachländer aus dem Norddeutschland denkt man, die liegen alle ganz nah beieinander. Aber wenn man vor Ort ist, merkt man, zwischen Eiger und Mönch, da ist ein großer Sattel. Und zwischen Mönch und Jungfrau, da ist noch ein größerer Sattel. Die prophetische Perspektive von der Ferne zeigt Ereignisse scheinbar ganz nahe beieinander. Erst wenn man näher kommt, erkennt man, da liegt eine große Zeit dazwischen. Und so sahen die Propheten das erste Kommen Jesu. Den Hirten, der verworfen wird, für den 30 Silberlinge gezahlt werden. In Kapitel 9 und Kapitel 10 und 11 dann weiter beschrieben. Und weil dieser Hirte abgelehnt wurde, werden die Völker zunächst einen anderen Hirten annehmen, weil der wahre Prophet nicht gehört wurde. Darum wird ein Falscher auftreten, der alles daraufhin lenken wird. Aber dieses Kapitel fährt ja weiter fort und spricht nun davon. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel, wie der Prophet beide Gipfel des Messias kommen sieht, das erste und das zweite kommen. Vers 7, wach auf, Schwert gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr, der Herrscher. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn Jesus diese Worte nicht zitiert hätte und auf sich und sein Schicksal und das Ergehen der Jünger bezogen, dann könnten wir, wer weiß, welche Spekulationen anstellen. So aber wissen wir, das hat sich an Jesus vollzogen, denn es war der Plan Gottes, dass der Hirte geschlagen wird, damit die Herde gerettet wird. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Und nun ist das Interessante, wie plötzlich der Blick von dem ersten Kommen Jesu ans Ende gewendet wird, wenn das zweite Kommen Jesu ansteht. Wenn sein Kommen ansteht und Israel ihn erkennen wird als den wahren Messias. Vorher aber noch geschieht Schreckliches im Land. Und das wird jetzt dem Propheten Sacharja gezeigt im Tag des Herrn. Und es wird im ganzen Land geschehen. Ihr dürft nicht vergessen, der ganze Kontext redet von Israel, seiner Geschichte, sein Ergehen im Land, in der Gegenwart, von der Vergangenheit bestimmt und in der Zukunft sich auswirkend. Es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile werden ausgerottet, verscheiden und nur der dritte Teil bleibt übrig. Das lässt uns erschrecken. Das lässt uns zögern. Sollte es wirklich so sein, dass von denen, die hier jetzt schon und die noch ins Land Israel geflohen sind, gekommen sind, zwei Drittel umkommen werden, ausgerottet werden? Daniel spricht bereits in Kapitel 12 davon, dass auf Israel am Ende der Zeit eine Zeit wartet, wie sie nie gewesen ist, seitdem Menschen auf der Erde sind, und wie sie auch nie wieder sein wird danach. Das heißt, diese Zeit am Ende wird all die Schreckenszeiten übertreffen, die zuvor in der Geschichte Israels gewesen sind. Und gerade als Deutscher zögere ich hier angesichts dessen, was im Dritten Reich mit der Ermordung von 6 Millionen Juden geschehen ist. Und doch ist es so. Arthur Katz, ein Jesus gläubig gewordener Jude, eigentlich ein glühender Hasser der Nazis aufgrund der Verbrechen an den Juden, er hat Christus erkannt und sein Buch Holocaust, wo war Gott? Kennt jemand das Buch? Wenn nicht, ich empfehle es euch. Es hat kein anderer Autor so deutlich, so klar und von Jesus her über das Schicksal des Volkes Israel gesprochen wie er. Kein Deutscher hätte es sagen können und dürfen. Kein anderer, aber er selber schreibt das in so großer Deutlichkeit. Und als ich ihn vor Jahren selber auf Berühr kennenlernen durfte, habe ich einen grundseriösen Mann kennengelernt, dem es nicht um Spekulation und um irgendein Aufsehen ging. Und er bestätigt dieses. Er selber hatte den Mut, den israelischen Nobelpreisträger Eli bei einer Diskussion zu fragen: Sehen Sie zwischen der Geschichte unseres Volkes und dem, was Gott durch Mose auf Ebal und Gerizim hat verkünden lassen, eine Beziehung und Erfüllung, weil wir Gott nicht gehorcht haben. Da ist vor versammelter Mannschaft und Festgesellschaft in New York der Nobelpreisträger ausgerastet und hat geschrien: Ich weigere mich, das überhaupt zu denken. Aber Arthur Katz hat das sehr deutlich gesagt. Es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile werden ausgerottet werden. Jesus selber sagt in Matthäus 24, wenn ihr aber den Groll der Verwüstung an heiliger Stätte stehen seht, wie bei Daniel geschrieben, dann merkt auf. Und im Weiteren sagt Jesus, am Ende der Zeit, wenn das geschieht, wird eine Zeit sein, wie sie nie war, wie sie nie sein wird, bis ans Ende. Er bestätigt das. Und so sehen wir der Tatsache entgegen, dass Israel in der letzten Zeit zwar dem Antichristen, dem falschen Hirten, dem falschen Leiter und seinem falschen Propheten, den Unterstützer, auf den Leim geht, sich scheinbar Hilfe verspricht. Der Tempel wird wieder gebaut. Aber wenn Israel mit dem mosaischen Gottesdienst beginnen wird oder will, dann setzt er sich in den Tempel und sagt, ich bin Gott. Davon spricht Paulus im 2. Thessalonicher Kapitel 2 sehr klar. Der Mensch der Sünde, der Sohn der Gesetzlosigkeit, der sich setzt in den Tempel Gottes und ausgibt, er sei Gott. Das können wir nicht verbildlichen. Denn als Paulus das schrieb, da stand der Tempel noch in Jerusalem und jeder Leser verband die Aussage klar mit dem Tempel in Jerusalem. Und im Übrigen verwendet Paulus hier den architektonischen Ausdruck, nicht den sakralen Ausdruck. Es gibt im Griechischen zwei Ausdrücke für Tempel. Der eine ist sakral, den Gottesdienst betreffend, der andere ist architektonisch, den Bau betreffend. Paulus gebraucht das Wort für den Bau. Er wird sich in den Tempel setzen. Und er wird den Anspruch erheben, ich bin Gott. Und dann wird Israel merken, das ist der Falsche. Israel wird es merken, auch mit aller Konsequenz. Denn er wird 200 Millionen Soldaten ins Land führen, um Israel auszulöschen. So Offenbarung, Kapitel 9, Kapitel 16. So Hesekiel 38, 39. Und das ganze Land wird platt gemacht und Jerusalem wird einzig und allein in winzigen Resten überbleiben. Darüber morgen mehr, wenn wir Kapitel 14 durcharbeiten. Ihr werdet es beim Lesen schon gemerkt haben. Nur der dritte Teil bleibt übrig. Und jetzt stehen wir vor der Frage, ist das Gott? Ja, denn den lieben Gott unserer Vorstellung, den gibt's nicht. Es gibt nur einen heiligen und gerechten Gott. Und wer seine Gnade und Liebe in Jesus Christus ablehnt, der erfährt die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Und Israel durchlebt das auch. Ehe sie dann die Gnade erkennen, die alleine in Jesus möglich wird, weil nämlich Gott unsere Sünde an ihm richtet. Und wer das anerkennt, dem wird die Gerechtigkeit Gottes zugerechnet. Wer das aber nicht annimmt, für den bleibt nur die Gerechtigkeit. Und das erlebt Israel. Ein Drittel bleibt übrig. Und das Ganze wird von Gott jetzt in einem starken Bild beschrieben. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer. Läutere sie, wie man Silber läutert. Prüfe sie, wie man Gold prüft. Gottes Gerichte haben nicht das erste Ziel, hinzurichten, sondern Gottes Gerichte haben das vorrangige Ziel, auszurichten. Das müssen wir uns gut merken, über alle unverstandenen Dinge, wo wir Gott schnell anklagen. Gottes Endziel ist nicht die Hinrichtung, sondern die Ausrichtung. Und so ist geschrieben, ich läutere sie im Feuer, wie man Silber läutert, im Tiegel schmilzt und alle Unreinheiten ausscheidet. Es gibt so ein altes Bild, wo das beschrieben wird, wo dieser Silberschmelzer dann den Schaum von der Oberfläche immer wieder abschöpft und er hört damit erst auf, bis es spiegelt und er sein Bild darin sehen kann. Genau das Gleiche im Gold. Auch hier der Schmelzvorgang, der dann all die Verunreinigung ausscheidet, das Gold prüft. Und aus dieser Prüfungszeit heißt es dann, der wird seinen Namen anrufen. Dann wird sich das erfüllen. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Die, die auf ihn blicken, die sollen das Heil erfahren. Und dann heißt es weiter, ich werde ihm antworten und ich werde sagen, er ist mein Volk. Hier wird die Einzahl der Anrede gebraucht, Israel als Sohn Gottes in der Berufung. Gott wird dann nach dieser Zeit der Prüfung sagen, mein Volk. Und schaut, hier gilt jetzt, dass Gottes Berufung, Gottes Erwählung ihn nicht gereuen. Gott hat Israel nicht endgültig verworfen und uns als Gemeinde dafür eingesetzt. Das wird heute in großen Teilen der Christenheit gepredigt, gelehrt und geglaubt. Das ist Ersatztheologie, nennt man das im Fachchinesisch. Das ist nicht biblisch. Gott hat Israel nicht verworfen und uns eingesetzt an die Stelle. Nein. Gottes Berufungen zieht er nicht zurück. Und er läutert Israel und führt es in der Offenbarung Jesu Christi zu der Heilsbestimmung zurück, wo er sagen kann, sie sind mein Volk. Und er wird sagen, Israel wird sagen, der Herr ist mein Gott. Merkt ihr eines, dass Israel trotz des Bundes Gottes, trotz des Gesetzes, trotz Tempel und Priester letztlich wodurch gerettet wird? Durch die Erkenntnis Jesu und durch die Gnade aus Jesus. Wir können also sagen, Gemeinde und Israel gehen auf ein gemeinsames Ziel in Christus zu, aber beide haben ein Ziel, Christus. Wie er ohne Gesetz, die Juden mit Gesetz. Aber die Rettung ist alleine in Jesus Christus. Das ist die Perspektive. Und schaut, wenn sich diese Perspektive erfüllt hat, dann beginnen sich all die Segensverheißungen zu erfüllen. Dann wird diese Erde, die zuvor in diesem letzten großen Weltkrieg, in den furchtbaren Gerichten und Katastrophen ein Trümmerhaufen geworden ist, wird sie erneuert. Dann wird die Wüste blühen. Dann wird Jerusalem die Hauptstadt der Welt sein. Dann werden all die Dinge geschehen, die viele heute gut meinen, schon jetzt proklamieren. Aber wir brauchen Gott nicht nachhelfen in seinen Plänen. Wir brauchen ihm keine besseren Lösungen anbieten. Er hat schon die beste in Jesus Christus. Und so kann man angesichts dessen nur anbeten. Aber ich möchte damit schließen. In 1. Korinther Kapitel 10, da sagt uns Paulus und auch im Römerbrief verdeutlicht er es, all jene Dinge aber geschahen jenen, dem Volk Israel, uns zum Vorbild, dass wir lernen. Wir sind nicht an die Stelle gesetzt, Aber wir sind hineingenommen und wir dürfen lernen, dass letztlich Jesus Christus der Anfang der Schöpfung und des Planes Gottes ist und die Vollendung des Planes Gottes. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Deswegen beten wir für Israel. Deswegen beten wir für die Gemeinde in Israel, die ja heute am härtesten durch die Juden selber verfolgt werden. Jedes Jahr bringen die Ultraorthodoxen ein Gesetz ein, die alle christliche Mission verbietet und alle Christen aus dem Land weisen will. Wir beten im Vater unser, dass doch dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde, dass doch dein Reich komme. In diesem Sinn ist unser Gebet für Israel, weil wir wissen, die einzige und alleinige Erfüllung all der Verheißungen liegt in Jesus. Aber wir wissen auch, dass der Ernst und die Gerichte, die Gott sendet, uns beweisen, wie wahr sein Wort ist. So ist eigentlich zwischen dem Kapitel 12 voller Aktivitäten und im Kapitel 14 ebenso voller Aktivitäten ist Kapitel 13 eingeschoben mit der Thematik, warum ist das alles so? Ich habe ein klein wenig versucht, das heute Abend zu verdeutlichen. So kommt morgen Abend wieder, da sehen wir dann, wie das Ganze sich wieder in große Aktionen auflöst. Wir sind ja so ein schnelllebiges Zeitalter, das muss immer Action haben. Also für morgen Abend ist dort einiges und wir werden nochmal überrascht sein, wie Gott das in der ihm eigenen Weise macht. Die das Kapitel schon gelesen haben, die werden schon erstaunliche Dinge entdeckt haben und wahrscheinlich habt ihr viel mehr Fragen gefunden als Antworten. Aber das ist gut so. Denn wer keine Fragen hat, dem erschließen sich auch keine Antworten. Erst wer zu guten Fragen kommt, kann gute Antworten finden. Und deswegen studieren wir Gottes Wort. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir staunen über dein Wort. Du selber hast es gesandt und gegeben, niederschreiben lassen bis auf unsere Zeit. Und es ist uns mehr als nur Buchstabe und Wort gedruckt in einem Buch. Durch deinen Geist wird es lebendig und spricht uns an. Wir schauen in einen Spiegel, dürfen uns erkennen, dürfen die Zeit erkennen, die Zeichen der Zeit einordnen, die Entwicklung der Menschheit und dürfen vor allen Dingen auch auf dein Volk Israel schauen. Herr, wir spüren, du bist ein ewiger Gott, gerecht und heilig, aber auch voller Gnade und Liebe. Beides offenbarst du in Jesus. Und so beten wir miteinander zu dir, Herr, für unsere Zeit, dass doch dein Reich kommen möge, dass doch dein Wille geschehen möge, wie im Himmel, so auf der Erde. Denn dann werden sich all die Dinge erfüllen, die wir hoffen, die wir erbeten, die wir wünschen. Aber wir wollen dir danken, Herr Jesus Christus, dass wir zu dir gehören. Und du hast uns gesagt, wenn wir sehen, dass all diese Dinge sich stärker und stärker entwickeln, dann sollen wir unseren Blick aufheben. Denn die Zeit unserer Erlösung ist nahe, das spüren wir. Und so dürfen wir mit deinem Geist und mit der Braut sprechen. Ja, komm, Herr Jesus, komme bald. Wir danken dir für eine lebendige Hoffnung. Amen.